Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Wir wissen nicht, ob der namentlich nicht genannte Clan Weihnachten feiert, aber wir wissen jetzt, dass er in diesen Tagen möglichst alle Familienmitglieder bei sich haben will, auch wenn sie gerade im Knast sitzen. Kriminelle wollten in den Maßregelvollzug in Berlin-Buch einbrechen, um mit ihrem Kumpel auszubrechen. Geklappt hat's nicht. RBB24-Reporterin Silvia Tieks hat die ganze Geschichte.
Es geschah im Maßregelvollzug. Das ist ein gesichertes Krankenhaus für psychisch kranke oder süchtige Straftäter. Tatort Berlin-Buch. Mehrere Täter zerschnitten in der Nacht zu Mittwoch erst den Zaun, der das Krankenhaus umgibt. Dann griffen sie zum Trennschleifer und versuchten, die Gitter zu einer der Zellen aufzuflexen. Ihr Ziel, einen Insassen zu befreien. Der soll während des Versuchs seine Zelle von innen so blockiert haben, dass die Wachleute erstmal nicht hinein konnten. So berichten es heute mehrere Medien. Die zuständige Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigt gegenüber dem RBB schriftlich einen Befreiungsversuch in Buch, nennt aber keine näheren Einzelheiten. Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei aber hat ebenfalls auf seinen Kanälen von der Sache erfahren und will sie gegenüber dem RBB gerne bewerten.
Das ist schon dreist und zeigt auch so ein Stück weit ein Bild vom Rechtsstaat, was man da hat, dass es mehr so Auslegungssache ist, wenn jemand im Maßregelvollzug ist. Ich glaube, wir können froh sein, dass das Personal vor Ort diejenigen dann gestört hat. Aber es zeigt schon eine hohe kriminelle Energie, wenn man da mit einer Flex Sicherheitszäune durchtrennt und sich an einem Gitter zu einem Fenster zu schaffen macht, um dort jemanden rauszubekommen.
Aber es klang eben schon an, der Befreiungsversuch ist misslungen. Das Sicherheitspersonal habe durch sein Zitat schnelles und professionelles Eingreifen die Aktion verhindert, so die Senatsverwaltung. Verletzt worden sei niemand. Für Polizeigewerkschafter Jendrow nur so halb ein Grund zur Freude.
Jetzt haben die Sicherheitsmechanismen ganz gut funktioniert, aber wir sind uns auch ziemlich sicher, dass dieser Vorfall natürlich auch nochmal zum Anlass genommen wird, nochmal genau zu schauen, war das alles gut.
Damit spielt Benjamin Jendrow auf zweierlei an. Zum einen auf die seit Jahren geäußerten Klagen über Platznot und Personalmangel im Berliner Maßregelvollzug und Befürchtungen, die Sicherheit könne darunter leiden. Zum anderen warnt Jendrow vor der Methode der mutmaßlichen Täter. Laut der Medienberichte gehören sie einer stadtbekannten Berliner Clanfamilie an. Auch das ist offiziell nicht bestätigt, aus Datenschutzgründen, wie es heißt. Der Gewerkschafter sagt dazu:
Wir sehen eben auch bei vielen Fällen, auch beim einen oder anderen legendären Coup dieser Familie, dass da auch im Vornherein schon mal Versuche unternommen wurden, die nicht erfolgreich waren und man dann irgendwann das durchgezogen hat. Jetzt sind die Leute wieder weggefahren, sind also geflüchtet, aber wir hoffen da schon, dass die Videoaufnahmen zumindest dazu führen, dass man die Täter dann auch bekommt.
In der Tat ermittelt nun das Landeskriminalamt und der Insasse, der nicht befreit werden konnte, sitzt nun angeblich in einer Isolierzelle.
Der Befreiungsversuch gescheitert, berichtet Silvia Tieks. Auf der Suche nach Geschenken für wirklich Bedürftige sind unsere Reporter in dieser Woche an Orten der Zuversicht. Heute hat Markus Streim das DRK-Blutspendezentrum im Einkaufszentrum Alexa Berlin besucht. Denn wer sich Blut abzapfen lässt, der verschenkt ja was und sorgt für Zuversicht.
Nach nur knapp 10 Minuten ist der halbe Liter bereits abgezapft. Die 3 wichtigen Blutbestandteile über einen Schlauch in den Plastikbeutel geflossen. Auch diese Konserve kann jetzt Leben retten. Und so haben viele Menschen für sich entschieden, das immer wieder zu tun. Wie Sarah, 36, und Detlef, 64.
Ich mache das regelmäßig, schon seit über 30 Jahren. Und ich wollte dieses Jahr einfach noch meine 4. Spende vollkriegen und habe gesucht, dass ich das noch vor Weihnachten hinbekomme.
Ich habe es schon öfter gemacht. Ich glaube, das 5. oder 6. Mal. Ich bin ja gesund und habe viel Blut und kann da gerne mal was abgeben.
Ja, gesund muss man sein. Und das ist gerade der Knackpunkt, sagt DRK-Pressesprecherin Kerstin Schweiger. Viele Menschen, die sonst den großen Bedarf an Blutkonserven decken, sind aktuell nicht in der Lage dazu.
Der Wunsch und der Wille vieler ist es, jetzt vor den Feiertagen und auch zwischen den Feiertagen Blut zu spenden, um kranken Mitmenschen in der eigenen Region zu helfen. Wir merken aber natürlich auch die aktuelle Infektionswelle, Erkältung, Corona etc. Das heißt, viele Menschen, die spenden wollen würden, können es derzeit nicht, einfach aufgrund der Erkrankung. Und deswegen gibt es auch diese Sondertermine am 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Samstag 23. und Samstag 30.12.
Dann sind auch Erstspender herzlich willkommen. Man muss vorher gut essen und trinken, einen Fragebogen ausfüllen und mit Ärztin Stefanie Schaffner sprechen.
Also wir achten da immer individuell auf verschiedene Parameter, auf die Vitalwerte, auf Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme. Man kann so sagen, dass vielleicht so unter 10% nicht durchkommen. Generell kommen die meisten Leute nach dem Feierabend, also so ab 16 Uhr wird es hier immer ein bisschen voller. Das heißt, so vormittags kann man auch locker ohne Termin spenden.
Alle Spender bekommen am Ende einen 10-Euro Essensgutschein und das gute Gefühl, gleich mehreren Patienten zu helfen. Denn die Bestandteile des Blutes werden separiert, unter anderem um krebskranke Menschen zu versorgen.
Und so ist das DRK-Blutspendezentrum im Einkaufszentrum Alexa in Berlin ein Ort der Zuversicht. Wir kennen Zahlen aus anderen europäischen Ländern, wie gut Migranten integriert sind. Bemerkenswert, in fast allen Ländern sind mehr Flüchtlinge und Migranten in Arbeit als in Deutschland. Dabei wollen hier viele arbeiten. Auch die Kommunen wünschen sich das. Denn Sozialleistungen kosten Geld. In vielen Betrieben fehlen die Leute. In Potsdam gibt es seit Oktober ein Welcome Center mit Beratungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch. Wie das da abläuft, das hat RBB-Reporterin Lisa Steger erfragt.
Anne-Kathrin Frey ist eine von 4 Arbeitsvermittlerinnen im neuen Welcome Center. Das Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus und das Oberlin-Haus fragen regelmäßig nach Fachkräften. Doch es gibt noch mehr Angebote.
Hauptsächlich vermitteln wir in die Reinigung und Gastronomie, aber häufiger auch Straßenbau.
Gut 220 Ratsuchende haben sich bisher gemeldet. 25 von ihnen haben Arbeit gefunden. Gregor Jäkel, der in Potsdam für Arbeit und Integration zuständig ist, hofft, dass es noch mehr werden durch gezielte Unterstützung. Zum Beispiel bei der Suche nach einem Kita-Platz.
Also wir können viel intensiver auf die Lebenslage eingehen. Das sind vor allem das Thema Spracherwerb oder Sprachkompetenz, das Thema des Aufenthaltsstatus und die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Und das hat jemand, der aus Deutschland kommt, alles als Thema nicht so im Vordergrund.
Derzeit melden sich hier viele Ratsuchende aus der Ukraine. Sie stehen im Mittelpunkt der Hilfen. Zum Vergleich, in den Niederlanden arbeiten laut Friedrich-Ebert-Stiftung schon rund 2/3 der Ukrainer. In Deutschland, so die Arbeitsagentur, bislang nur 1/4. Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meyer.
Wir müssen hier natürlich jetzt auch Geschwindigkeit aufnehmen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele der Mütter mit ihren Kindern oder auch schwerkranken Angehörigen mussten auch erstmal hier in Deutschland ankommen. Und jetzt ist die Zeit, wo es losgeht, in Arbeit zu vermitteln.
Und zwar landesweit. 11 weitere Welcome Center sollen demnächst in Brandenburg eröffnen oder arbeiten schon. Die Europäische Union, das Land und die Kommunen fördern die Zentren mit insgesamt gut 17 Millionen Euro.
Aus Potsdam war das Lisa Steger. Sie hören Der Tag in Berlin und Brandenburg. Passkontrollen bei Auslandsflügen gibt es nicht nur für Menschen. Am Flughafen BER in Schönefeld hat auch der Grenzveterinärdienst viel zu tun. Der kontrolliert Tiere bei der Einreise und, so RBB-Reporterin Amelie Ernst, auch bei der Ausreise. In diesem Fall 2 Reisende in Schwarz-Weiß.
Pitt und Paule, die beiden Pandas aus dem Berliner Zoo, machten vor ihrer Abreise nach China Bekanntschaft mit den Tierärzten am Flughafen in Schönefeld. Doch bei Zootieren reicht denen in der Regel ein Blick in die Papiere.
Wir nehmen jetzt nicht und gucken dem Tier in die Ohren, ins Maul und hören das Herz ab. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir checken die Dokumente, ob der Impfstatus des Tieres okay ist, ob alles passt. Und dann eben anhand der Kennzeichnung, ob auch es das Tier ist, für das die Dokumente ausgestellt worden sind.
Dieser Kontrolleur möchte seinen Namen lieber nicht im Radio hören. Der Grund? Manch ein Heimtierbesitzer hat ihn schon bedroht. Denn auch Katzen, Hunde und Kleintiere, die aus Drittstaaten außerhalb der EU in Schönefeld landen, nimmt er in den Blick. Und manchmal auch in Gewahrsam.
Der typische Standardfall war früher, dass jemand aus zum Beispiel Marokko, Tunesien oder der Türkei kam und am Strand 2 niedliche kleine Kätzchen aufgesammelt hat, die dann mit 8 Wochen hier gekommen sind und wir dann sagen mussten, das geht nicht. Und insbesondere bei Marokko, Nordafrika versteht niemand Spaß, weil in Spanien gab es den Fall mit eingeführter Tollwut und die kommen meistens aus Nordafrika.
In der Folge heißt das, die Katzen müssen mehrere Monate in Quarantäne und werden dafür in ein Tierheim gebracht. Die Kosten trägt der Besitzer. Manchmal werde auch versucht, die Tollwut-Dokumente zu fälschen, sagt Ivan Rotjewitz, der zuständige Abteilungsleiter im Landesamt für Verbraucherschutz.
Im Bereich der Heimtiere spielt ja insbesondere der Schutz vor der Einschränkung der Tollwut immer noch die Hauptrolle, weil das eben eine sehr gefährliche Zoonose ist, die in vielen Gegenden der Welt noch sehr stark vorkommt. Und deswegen ist es sehr wichtig, da sicherzustellen, dass da keine Einschleppung erfolgt.
Etwa 400 Tiere wurden 2023 kontrolliert am BER. Dazu rund 200 kommerzielle Warensendungen mit lebenden Tieren, vor allem Zierfische. Und auch für Warensendungen mit tierischen und pflanzlichen Produkten wie Thunfisch, Kaviar und Chilischoten ist der Grenzveterinärdienst zuständig.
Sind Pestizide in pflanzlichen Lebensmitteln zum Beispiel, ne? Das wird ja alles risikobasiert auch kontrolliert. Und bei fleischlichen Erzeugnissen dürfen die überhaupt ins Land kommen. Also Honig in Waben dürfen gar nicht importiert werden.
Betont Brandenburgs Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer. Für die Kontrolleure heißt das, immer kritisch und auf dem neuesten Stand bleiben. Denn ebenso wie die Trends bei Haustieren ändern sich auch die tierischen Produkte aus aller Welt.
Es gibt zum Beispiel aus Südostasien eine bestimmte Art Trockenfleisch, die sieht aus wie Holzwolle. Wenn man das nicht kennt, würde man nie auf die Idee kommen, dass das Fleisch ist.
Wer sich nicht sicher ist, ob ein Tier oder ein Produkt nach Deutschland mitgebracht werden darf, der kann beim Grenzveterinärdienst nachfragen, am besten schon vor der Reise.
Reporterin Amelie Ernst über die Kontrolle von Tieren und Tierprodukten am Flughafen BER. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.